Radio Spotting. 13 Autorinnen und Autoren, 13 Geschichten, 13 Orte, 13 Radiosender, 13 Wochen on Air. Radio Spotting ist Kunst im öffentlichen Raum und verbindet Literatur und Radiokunst mit der Kultur und Architektur der Stadt Linz. 13 renommierte Autorinnen und Autoren haben Geschichten und Texte zu bestimmten Orten in der Stadt verfasst, die den Stadtraum, seine Geschichte, Soziologie und Poesie literarisch aufnehmen. 13 Radiostationen sind an den bestimmten Orten in der Stadt Linz eingerichtet und strahlen akustische Werke mit begrenzter Reichweite auf einer gemeinsamen Radiofrequenz aus. Mit Hilfe eines Radioempfängers und der literarischen Texte haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, diese Orte zu erforschen und das Nicht-Sichtbare dahinter zu entdecken. Zu Fuß, am Fahrrad oder im Auto. So wird das Stadtbild feinfühlig aufgebrochen. Die Schauplätze der Geschichten erlangen neue Bedeutung und verdichten sich zu einem radiophonen Stadtplan. Auf diese Weise wird ein außergewöhnlicher und sinnreicher Zugang zu verborgenen Bereichen und abwechslungsreichen Geschichten geboten.
Hallo zur Sendung Radio Spotting. Mein Name ist Bernd Karnebitter und zusammen mit meinem Kollegen Clemens Bichler werden wir in dieser projektbegleitenden Sendereihe jeweils eine Autorin bzw. einen Autoren von Radio Spotting zu einer Lesung und zu einem anschließenden Gespräch einladen. Bevor unser heutiger Gast mit der Lesung beginnt, wird dieser im folgenden Beitrag kurz vorgestellt.
Esther Strauß. In die Welt 1986. Malerin, Schreiberin, Videokünstlerin. 2004-2005 Kuratorium für Journalistenausbildung Salzburg. Seit 2005 Studium der Bildenden Künste, Schwerpunkt Malerei an der Kunstuniversität Linz. Schreibt Prosa, Lyrik, Hörspiele, Literaturkraut. Lebt und arbeitet am liebsten in Linz, Tirol, im Gehen. Strauß ist Preisträgerin beim bundesweiten Redewettbewerb 2006, bekam 2006 den Tiroler Jugendliteraturpreis mit dem Hörspiel Dinkelbrot mit Käse und Gurken und hatte seit 2007 zahlreiche Ausstellungen.
Keine Heldentaten. Fragment aus einem langsamen Roman. Szene mit zwei Hauptfiguren, dem Zwerg, dem Feuerwehrmann. Es moderiert der kleine Kumpane. Der Zwerg, von dem hier die Rede sein soll, ist ein besonderer Zwerg, sagt der kleine Kumpane. Er ist ein Zwerg von heute. Diesen Zwerg ist gelehrt worden, an seinen Unterschieden festzuhalten. Zwerg. Ich bin es gewohnt, die Pilze beim Sprießen zu begleiten. Ich bin es gewohnt, andächtig im Wald zu stehen. Feuerwehrmann. Wir warten auf einen Auftrag. Zwerg. Als ich jung war, war ich beneidenswert klein. Feuerwehrmann. Ich weiß nicht genau, was wir jagen, aber wir sind auf der Jagd. Zwerg. Als ich jung war, sagte man mir, Herzleiden wüchsen auf Bäumen. Feuerwehrmann. Eigentlich sind wir atemlos auf diesen Weg gestürzt, ringen wir also nach Luft. Zwerg. Man lachte, als ich sie fand. Zwerg. Es gibt auch Zwerge, die Fotografen geworden sind, aber die meisten fällen Holz. Wir sind an einem Ort, an dem es schwer ist, wach zu werden, sagt der kleine Kumpane. Zwerg. Ein paar Geschichten über den Tod, ein paar Geschichten über das Leben, eine Geschichte über einen Topf voll Honig, einen Topf voll Gold, einen Topf voll Honig. Zwerg. Heute ist eine gute Gelegenheit, uns zwei aufzugeben. Feuerwehrmann, der Andrang ist entsprechend groß. Zwerg, ich habe davor Angst, alleine in einem Raum zu sitzen und festzustellen, dass ich eine Person bin, mit der sogar ich selbst mich langweile. Feuerwehrmann, ich kannte einen, der nicht torkeln konnte, und so musste ich neben ihm herlaufen und ihm Stöckchen zwischen die Schritte werfen, er aber fiel und starb. Zwerg, er war wohl tot und es war Sonntag. Feuerwehrmann, lass uns etwas protestieren. Der Zwerg also ist 32, aus dem Mühlviertel und wollte schon immer ein Zwerg werden, sagt der kleine Kumpane. Der Zwerg versucht es heute mit einem Klagelied. Zwerg. Ich war immer heil, meine Wünsche gingen nie über meine Größe hinaus. Ich bin angemessen und wollte auch nie was anderes sein. Der Feuerwehrmann ist 32, sagt der kleine Kumpane, aus dem Mühlviertel und versucht es mit einer Ode an die Flammen, denn etwas anderes ist ihm nicht bekannt. Feuerwehrmann. Feuer, Feuer, Feuer! Du bist so effektiv wie sonst nur das Uran. Du bist der Einzige hier, der niemals zwischen Menschen unterschied. Niemals gerufen, mehrst dich ganz und gar und bist und bleibst und wütest, bleibst niemals bis zum Ende deiner Tat. Feuer, Feuer, Feuer! Feuer! Applaus, sagt der kleine Kumpane. Zwerg. Es schien mir immer so, als könnte man beim Gewinnen nichts falsch machen. Feuerwehrmann. Wir sind auf der Jagd. Applaus.
Radio Spotting.
Ich darf ganz herzlich Esther Strauß zum Gespräch im Studio begrüßen. Durchs Interview führen Bernd Kranewitter und Clemens Bichler. Esther, wie würdest du denn die Figuren in deinem Text charakterisieren?
Es sind ja irgendwie Figuren, die in Sätzen reden, die man sich vielleicht eher irgendwie als Sinnspruch an die Wand hängen kann, die jetzt nicht so eine ganz normale Konversation darstellt. Und es sind auch keine Figuren, die irgendwie dem sich so in der Linzer Fußgängerzone vorstellen kann, sondern sehr synthetische, gebaute Charaktere, die auf jeden Fall was Künstliches haben und deswegen vielleicht auch ein bisschen ungreifbar sind und sich andererseits total über das definieren, dass sie so reden, wie jetzt in einem ganz argen Stück oder so.
In Bezug auf das in Klammer stehende Fragment aus einem langsamen Roman, könntest du uns die Figuren aus dem Roman noch einmal genauer beschreiben?
In dem Roman gibt es drei Hauptfiguren, eben den Zwerg, den Feuerwehrmann und eine alte Dame. Mhm. Und die sind einfach relativ verschrobene Gestalten. Und es geht in dem ganzen Stück darum, dass der Zwerg jemand ist, der was sucht. Und deswegen schweift er ein bisschen in seine Gedanken und in dem, wo er hin will. Und der Feuerwehrmann ist eine Art Begleiter für einen Zwerg. Mhm. Und die alte Dame wird es dann ebenfalls sein. Und der Feuerwehrmann ist eher ein bisschen ein handfesterer Typ, der eher auf Karacho steht als auf melancholische Sinnsprüche darlegen und so.
Du hast ja den Ort Böstlingberg gewählt als Radiospot für das Projekt. Wo ist denn da der Bezug zum Ort da? Oder gibt es einen Bezug von dem ganzen Roman zu dem Ort? Spielt das alles am Böstlingberg?
Also ich habe mir überlegt, wo die Frage nach dem Ort aufgetaucht ist, welchen Ort kann ich wählen, der irgendwie mit der Arbeit zu tun hat, die ich mache und wo ich jetzt schon total involviert bin. Also ich wollte nicht mir irgendeinen Ort suchen und mir irgendwas aus den Haaren herbeiziehen, was mich dann interessieren muss oder so, sondern ich wollte eine Verknüpfung haben. Und ich war dann am Böstlingberg in der Grottenbahn zum allerersten Mal, seit ich in Linz bin, und war dort mit einer verblüfften Kartenverkäuferin konfrontiert, weil eigentlich entweder Touristen, Familien oder Kinder dort raufkommen, und bin dann allein mit der Kartenverkäuferin drei Runden in dieser Drachenbahn gefahren, was irgendwie sehr skurril war, und habe mir so meine Notizen gemacht und mal geschaut, was für Sprache wird dort verwendet auf den Märchentafeln, wie werden die Zwerge dort dargestellt, was für ein Image von einem Zwerg kommt darüber. Und also Sätze, es gibt einzelne Sätze, die haben ganz dezidiert dort mit der Situation am Böschlingberg zu tun. Zum Beispiel den Satz, wo der Zwerg von sich gibt, dass die meisten Zwerge Holzfäller wären, aber es gibt einen oder anderen Fotografen, hat mit der Situation dort zu tun. Und andere Sätze sind einfach aus dem Fundus, den ich für den ganzen Text, für den Roman eben zusammengesammelt habe, und haben mit dem Böstlingberg selber überhaupt nichts zu tun.
Ich habe gerade die Werkliste von Esther Strauss vor mir liegen und sehe, dass du dich in deiner Arbeit schon öfters mit dem Genre Hörspiel auseinandergesetzt hast. Wenn du jetzt an einem literarischen Text arbeitest, machst du dir beim Schreiben eigentlich schon Gedanken darüber, wie denn der Text während deiner Lesung klingen mag?
Also ich glaube, wenn man den Text gedruckt liest, ist das für mich ganz was anderes, als wenn ich die Möglichkeit habe, den selber vorzulesen. Ich schreibe die Texte aber immer so, dass ich gleichzeitig während dem Schreiben weiß, wie ich sie lesen darf. Also das heißt, das ist, wenn ich das nicht habe, dann schreibe ich es auch nicht. Also wenn das Gefühl für das, wie das dann klingen soll, nicht da ist, dann entsteht das Ganze ja gar nicht. Und die Verbindung oder den Rhythmus, den kann ich dann übers Lesen bauen. Oder angenommen, die Szene darf aufgeführt werden, dann hätten da die Leute, die das machen, die Chance, das zu bauen, den Rhythmus. Also es ist so, dass die Gedichte, die ich schreibe, und auch den letzten längeren Text, den ich geschrieben habe, der heißt Im Kern, dass die alle immer doppelt funktionieren. Also einerseits auf der gedruckten Ebene und andererseits auf der Ebene vom Lesen. Also das ist irgendwas, was bei mir beim Schreiben eigentlich immer dabei ist. Weil ich mir denke, weil das auch eine Situation erzeugt, die mir total wichtig ist. Also wenn man irgendwo sitzt und etwas vorliest und man hat Leute vor sich und man kann in den Raum hören, was für eine Art von Stille da erzeugt wird, während man selber Pausen macht, und wann es funktioniert und wann es nicht funktioniert. Also wann wer unruhig wird und wann es so eine gespannte, gute, griffige Luft im Raum dann gibt, durch das, wie jemand zuhört. Also da habe ich das Gefühl, da kann man über Literatur total einen guten Kontakt herstellen und irgendwie so einen Zugang legen und die Geschichte dann auch direkt hinlegen. Also es ist nicht so, dass man einfach drin sitzt und es plätschert so, sondern man kann direkt hingehen. Und also das fasziniert mich, und ich denke mal, das möchte ich als Autorin bei einer Lesung auch leisten.
In Bezug auf Musikalität in diesem Text, hörst du da für dich bestimmte Klänge? Oder gibt es ausschließlich ein rhythmisches Moment?
Mit Klänge meinst du jetzt?
Na, ich denke jetzt an die musikalischen Interpretationen in weiterer Folge. Vielleicht gibt es ein musikalisches Stimmungsbild, das dich beim Schreiben geleitet hat.
Das, was es für mich gibt, das liegt ganz stark in die einzelnen Wörter drinnen. Wie lang mache ich Pausen zwischen Wörter? Was lege ich in die Pause ein? Wie schwingt das Wort auf und ab? Wie endet der Satz? Und wie viel Wärme lege ich in der Stimme ein und wie viel Abruptheit und wie viel Seltsamheit. Also das Singen ist ja irgendwie auch was Seltsames, Ungeschultes, Naives auf eine Art. Und das, also taugt mir, so verschiedene Aspekte da einzubringen. Eben das professionelle Lesen, wo man ganz genau weiß, so lang dauert die Pause und dann kommt das Nächste. Und auf der anderen Seite das, ja, seltsame, versuchsartige. Und das sind so die Sachen, die für mich die Klänge drin sind. Aber ich lasse mich gerne überraschen, was andere Leute für Audio. Muss ich wohl, ja.
Bleiben wir doch vielleicht kurz nochmal bei diesem Herantasten an eine Arbeit, bei dem Experimentieren. Du hast ja für dein letztes Hörspiel einen Preis gewonnen. Und wenn du dich erinnern kannst, wie war denn deine Ideenfindung für die Arbeit, um ein bisschen einen Einblick zu haben, wie geht Esther Strauß an eine Arbeit heran?
Ich war in Frankfurt wegen einer Lesung und bin dann, weil ich recht früh wieder heimfahren habe müssen, so in der Morgendämmerung durch die Stadt gegangen, in der Nähe von der Schirner Kunsthalle, durch die schräge Altstadt, und da hat's, es war einfach niemand da. Es war niemand da und es hat nur so einen eigenartigen Stadtplatz gegeben, und der war total voll mit ganz unterschiedlichen Geräuschen, die man sonst nicht so hört. Und ich bin dann, also die Situation, die hat mich irgendwie total beeindruckt. Und dann bin ich heimgekommen und habe irgendwie angefangen, das Hörspiel zu machen. Es war mein erstes Hörspiel und ich habe mich einfach an den Computer gesetzt, ohne jetzt auch groß Bescheid zu wissen. Ich glaube, da war ich jetzt 18 oder 19 und habe einfach probiert, das umzubringen, was mir an der Situation wichtig war. Und das Hörspiel hat so ausgeschaut, dass es Text gegeben hat. Zwei Figuren, die sich miteinander unterhalten, zwei Straßenkehrer. Und es waren ganz viele Geräusche da, die schriftlich formuliert waren. Also da steht dann so wie in einem Comic, also nicht gerade Bang, aber Sachen in die Richtung, eher abstrakte Geräusche mit Sprache transportiert. Und dadurch, dass ich den Preis dann gewonnen habe, ist das Hörspiel auch umgesetzt worden. Und was mich an der Situation interessiert hat, war, dass die Schauspieler, die das gelesen haben, auch die Geräusche gelesen haben. Also sie haben nicht versucht, mit irgendwelchen Klängen oder so aus dem Computer das irgendwie nachzubauen, sondern sie haben einfach die Geräusche gelesen. Und das war dann für mich total witzig, einen Text, wo ich die Geräusche im Kopf habe, wie sie gelesen werden, jemand anderen zu geben, und der macht was dann damit.
Also ich habe schon den Eindruck, dass dir das Kontrapunktieren auf akustischer Ebene wichtig ist, dass Töne nicht verdoppelt werden, die im Text auch vorkommen, wie es zum Beispiel im Comic so der Fall ist. Wäre es dir wichtig, dass jetzt Musiker und Komponisten hergehen und in ihrer akustischen Interpretation dagegen arbeiten, eben kontrapunktieren?
Das, was mir dazu einfällt, ist das Theater, zu dem Kontrapunktieren, weil ich das Gefühl habe, in viele Theateraufführungen, die irgendwas hergeben, die irgendwas haben, wird die Methode verwendet. Also dass man natürlich nicht das, was man als Text spricht oder rüberbringt, dann genauso verdoppelt, indem man es auf der Bühne nochmal macht, weil das irgendwie so, das wird dann zu schmalzig, zu über, zu viel. Und es ist auch ein Text, den ich mir eben, der hast du nicht umsonst Szene, also der hat schon was mit Spielen und ein bisschen was mit Theater auch zu tun. Und insofern kann ich mir das eigentlich gut vorstellen.
Welche persönliche Bedeutung hat denn Musik für dich generell?
Oh, gute Frage. Zur Musik generell eigentlich so, dass ich kreuz und quer alles hoch mich relativ schlecht auskenne und eigentlich hauptsächlich eine Musik mag, die irgendwie was mit Körper zu tun hat. Also eine Musik, die mich dazu veranlasst, irgendwie irgendwas mit meinem Körper zu machen, oder die eine Art, also ähnlich collagenhaft funktioniert wie Text zum Beispiel. Also das, was ich zum Beispiel bei so Klavierstücken extrem gerne mag, wo nur ein Klavier spielt, ist, dass da ganz ähnliche Sachen funktionieren mit Pause und Ton und Ton und Klang und so. Also solche Sachen. Und ansonsten einfach Sachen, die wirklich dazu veranlassen, aufzustehen und was zu machen und irgendwie zu schauen, was kann ich mit meinem Körper machen, während die Musik läuft. Aber ich darf mich als Banausin bezeichnen. Aber das finde ich gern. Also in dem Fall, nachdem ich mal Videos mache, Performance und schreibe, bin ich gern auf einem Gebiet der Banausin. Ich glaube, das behalte ich mir.
Wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Esther, das Schlusswort ist dir vorbehalten. Magst du vielleicht noch was zu den akustischen Interpretationen sagen?
Ich freue mich drauf und es ist schön, einen anderen Blickwinkel auf die eigene Arbeit mitzukriegen in einem anderen Fachgebiet. Und insofern, vielleicht, dass er mal auf den Pöstlingberg geht und allein in der Zwergengrottenbahn um 10 Uhr am Vormittag 3 Runden mit dem Drachen, er heißt glaube ich Flip oder irgendwie so ähnlich, mit dem Drachen Runde dreht. Das ist auf jeden Fall, in jedem Fall sogar, eine Reise wert.
Und in späterer Folge mit dem Radio in der Hand.
Genau, zum Beispiel.
Und einen Text von dir natürlich.
Das war der Idealfall.
Okay, dann vielen Dank, Esther Strauß.
Vielen Dank.
Radio Spotting. Literatur trifft auf Soundart. Radio an 13 Orten in Linz, an der schönen Donau. Komponisten und experimentelle Musiker gestalten einen radiophonen Stadtplan. Deadline für die Einreichung der akustischen Werke ist der 26. Juli 2009. www.radiospotting.net